Luke Littler diktiert, dominiert und deklassiert beim World Matchplay. The Nuke bricht einen Rekord nach dem nächsten, spielt Darts auf einem anderen Level und gewinnt, welch Wunder, in Blackpool. Wir sprechen über seinen Weg zum Titel, seinen Finalgegner Gervin Price, aber auch über das Women's World Matchplay, die Next Gen in Hildesheim und lernen den heutigen Folgengast etwas besser kennen. Seid gespannt auf diese Folge.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wir melden uns in einer neuen Woche wieder einmal mit einer neuen Folge, typisch zum Montag. Das World Matchplay ist Geschichte, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Und ich habe in dieser Folge Kevin leider noch nicht wieder an meiner Seite, da er noch im Urlaub ist. Das ist die letzte Folge, in der er hier abstinent ist. Aber ich habe mir trotzdem einen anderen Sauerländer hier in den Podcast geholt. Es ist Luca Wolf. Hi Luca.
Hi.
Luca, du bist gerade 17 Jahre alt geworden. Vor 3 Wochen müsste es der Fall sein. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Du bist Next-Gen-Viertelfinalist, DevTour-Achtelfinalist und aktuell auf dem Kurs Super League unterwegs. Gibst jetzt hier dein Podcast-Debüt. Gestern stand noch die Next Gen auf der Agenda. Wie ist aktuell jetzt gerade bei dir so die Gemütslage?
Ja, könnte besser sein. Also nach dem etwas misslungenen Wochenende. Aber ist soweit alles in Ordnung. Ich denke, das kann man die nächsten Wochen wieder alles rausholen und das passt soweit alles.
Das freut mich doch zu hören. Über die Next Gen und über dich und deinen Werdegang werden wir zum Ende dieser Folge noch ein bisschen sprechen. Wir fangen jetzt gleich an mit dem World Matchplay. Bevor wir das machen, kommt aber einmal ganz kurz der obligatorische Orga-Block hier bei Checkout in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr zum einen den Link zu Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen für 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Wenn ihr schon in den Shownotes seid, dann findet ihr da auch noch den Link zu Instagram, Twitter, TikTok, zu unseren Social-Media-Kanälen. Auch da gerne einmal vorbeischauen. Und auch beim Sport1-Darts-Newsletter, damit ihr darts-technisch gar nichts mehr verpasst. Lass uns dann jetzt reingehen mit dem World Matchplay. Und wir müssen natürlich anfangen in der Analyse mit Luke Littler. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was er hier in Blackpool abgerissen hat. Hast du damit gerechnet, dass wir Littler jetzt nochmal eine Stufe besser sehen, dass er nochmal den Turbo zünden kann und noch dominanter wird, als er es vorher schon war?
Ehrlich gesagt, nein. Gerade auch, weil er ja viele Turniere ausgelassen hat und so wirklich nur noch die Majors gespielt hat, konnte ich persönlich jetzt nicht damit rechnen. Aber ja, das ist halt Luke Littler, ne? Was soll man dazu sonst groß noch sagen? Trainiert wahrscheinlich zu Hause ein bisschen und dann geht er einfach auf die Bühne und reißt halt komplett ab.
Es ist halt wirklich unfassbar, weil wenn du sagst, er reißt halt komplett ab, dann ist das halt wirklich auf einem Level, was wir fast noch nie oder wenn nur in Teilen gesehen haben. Wir werden die kleine Diskussion darum dann sicherlich auch gleich nochmal aufmachen, schauen aber erst einmal hier auf den Turnierverlauf von ihm, gehen da jetzt auch nicht mehr in jede Partie on Detail rein. Das habe ich ja auch schon teils mit Morten in der Folge in der letzten Woche gemacht, die wir nach der zweiten Runde des World Matchplays aufgenommen haben. Aber er gewinnt mit 10-6 gegen Nico Springer, 109,5 im Schnitt. Dann 11-8 gegen Nathan Aspinall, 113,5 im Schnitt. 16-7 gegen Josh Rock, 109,5 wieder. 17-5 gegen Dirk van Dijvenbode, über 110 Punkte im Schnitt. Und dann im Finale beim 18-9 gegen Gervin Price nochmal 111 Punkte. Und da muss man ja sagen, es wäre sogar noch viel mehr möglich gewesen. Zur Mitte der Partie stand er bei 116 oder 117. Das sind wirklich Zahlen, da fragt man sich dann doch, wie kann jemand so gut spielen eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also ich persönlich finde da für mich keine Antwort, außer dass es halt einfach ein Talent ist, was es so wahrscheinlich nie wieder im Dartsport geben wird. Und das ist halt einfach schön, dass wir in so einer Zeit leben und das Ganze halt miterleben können, ne?
Die Frage werde ich gleich auch nochmal aufmachen, oder das können wir auch jetzt machen, weil Gervin Price hat ja im Interview nach dem Spiel gesagt, unter anderem eine der Aussage: If anyone is going to boo this kid, there's something wrong with them. He's fantastic for the sport. Und mit dem ersten Teil gehe ich zu 110% mit. Wenn jemand Littler ausbuht und so weiter, was soll das alles und so weiter? Ja. Und dann aber dieser Punkt: He's fantastic for the sport. Findest du, dass Littler in dieser Dominanz dem Sport wirklich so gut tut? Also auf der einen Seite checke ich das. Es ist natürlich spannend, jemanden zu sehen, der auf diesem Level abreißt, in so jungen Jahren, in so einer Selbstverständlichkeit fantastische Darts spielt. Ja, verstehe ich, ist halt einfach super spektakulär. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn er das jetzt halt so weitermacht, ist dann der Dartsport nicht in gewisser Weise so ein bisschen am Aussterben oder wird uninteressanter, weil es dann halt einfach nichts mehr zu holen für die anderen gibt?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich würde sagen, das hilft dem Sport. Einfach aus dem Grund, weil er halt viele Schlagzeilen mit seinem Spiel schreibt und viele Leute dadurch vielleicht auch den Dartsport neu für sich entdecken. Und ich persönlich für meinen Teil gehe davon aus, dass er weiter dieses Niveau spielen wird über mehrere Jahre. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die neue Generation, die danach kommt, ihn vielleicht auch ein bisschen ärgern kann mit zum Beispiel Mitch Lorry oder andere Spieler, die wir jetzt vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm haben, dass die ihn in Zukunft vielleicht ein bisschen ärgern können.
Okay, also würdest du eher sagen, Littlers Niveau bleibt, aber die Dominanz nicht unbedingt, weil der Rest quasi noch nachziehen wird?
Ja, genau. Also auch so ein Wessel Neimann sehe ich in 2-3 Jahren in der Position, dass die vielleicht einer der besten Rivalitäten des Sports jemals werden können. Oder auch so ein Gian van Veen wie letztes Jahr schon im WM-Finale. Also da sehe ich definitiv schon Chancen.
Ja, okay, gut. Also wenn das so kommen würde, dann würde es dem Sport natürlich helfen, weil dann hätten wir quasi die gleichen Fights und die gleichen Rivalitäten wie vor Littler, nur auf einem noch höheren Niveau. Die Gefahr ist aber halt da, wenn der Rest nicht mitzieht und Littler einfach auf diesem Niveau weitermacht, dann wird es halt, ich meine, es fängt jetzt schon teilweise an, langweilig zu werden. Jetzt beim World Matchplay war es nicht so langweilig, weil die Littler-Dominanz auf einem noch spektakuläreren Level war. Aber wenn quasi das jetzt weiterhin der Standard werden sollte, dass wir diese Dominanz haben, dann verliert es halt auch irgendwann an Spektakularität und dann ist das Ding halt auch einfach irgendwie so ein bisschen auserzählt irgendwann. Aber da müssen wir mal drauf schauen, was dabei noch kommen wird. Wenn wir gerade auf dieses Finale schauen, dann sehen wir, dass Littler wirklich ja jegliche Spannung direkt aus diesem Finale rausgenommen hat, gerade auch schon in der Anfangsphase, weil da war nicht nur ein fantastisches Scoring da mit, ich glaube, über 120 Punkten im First Nine Average, sondern auch, da waren halt auch die High Finishes da, ne? Da hat der Price direkt jedes Momentum genommen, die 167, die 110, die 100 über Tops, 128, 127 und so weiter. All das quasi nur in der Anfangs- oder Mittephase dieser Partie. Interessant fand ich auch noch, Littler hatte vor diesem Finale noch kein Finish auf Bull gehabt, also hat noch kein Bull-Finish gespielt gehabt, dann im Finale gleich mehrere und versenkt dann ja am Ende auch den Matchstart auf Bull. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte schon wirklich nach den ersten 5 Legs, als es in die erste Pause ging, wirklich 0,0 das Gefühl, als wenn Gervin Price hier noch irgendwas zu vermelden hätte.
Ja, da gehe ich mit. Also das war von Anfang an einfach souverän, sauber von Littler runtergespielt mit der Erfahrung, die er hat. Für mich war auch das irgendwie schon so ein bisschen vor dem Spiel klar. Ich glaube, für die meisten halt auch. Aber dass er dann halt mit einer 4-1 in die Pause geht, Price verpasst die 145, Littler nimmt die 167 weg. Also da wusste man eigentlich schon, das Ding ist durch. Und dann, wenn man bei Littler punkten kann, dann immer, wenn er ein paar Darts auf die Doppel auslässt. Aber das war ja in dem Finale auch absolut nicht der Fall. Ich glaube, er hat am Ende 18 von 30 oder so auf die Doppel. Also alles mitgenommen, was er mitnehmen kann. Und nimmt Price halt, wie du es gesagt hast, jedes Momentum.
Am Ende steht er hier bei einem Turnierschnitt von 111,04 Punkten, pulverisiert damit den höchsten World Matchplay Turnierschnitt, der zuvor gehalten wurde von Phil Taylor mit etwas über 106 Punkten, also wirklich nochmal eine ganze Riege darüber. Letztes Jahr, als Littler das Turnier gewonnen hat, hatte er 105 Punkte im Schnitt gespielt, aber jetzt halt dieser Schritt zu 111 ist halt nochmal so absurd, wenn man sich das überlegt, weil du darfst dir halt wirklich kein einziges Offspiel Off-Spiel erlauben. Und ein Off-Spiel wäre dann ja quasi in dieser Relation schon, wenn Littler nur 100 Punkte im Schnitt spielen würde. Und wir wissen beide, und das weiß auch jeder auf der Tour, wie gut eigentlich 100 Punkte schon sind. Also das ist ja eigentlich schon wirklich absoluter Wahnsinn. Und noch krasser in der Statistik wird es dann, so finde ich, wenn wir uns schauen, wie die Winning Legs bei Littler aussehen. Der Durchschnitt eines Winning Legs bei Luke Littler beim World Matchplay liegt bei 12,86 Darts und nur in 5% seiner Legs braucht er mehr als 15 Darts. Was ist denn das für eine Statistik?
Ja, das ist völlig absurd. Also sowas gab es halt vorher noch nie. Und wenn man konstant vierte Runde spielt, 12,8 Darts, wie du es gerade gesagt hast, dann braucht man immer einen Neuner, um ihn zu breaken. Und das ist halt einfach absurd, wie er das in der Konstanz spielen kann.
Ja, wirklich, wirklich verrückt. Wir hatten einmal schon was Ähnliches in der Geschichte. Der Vergleich kam von Dan Dawson auf Twitter und den fand ich sehr, sehr interessant, den zu ziehen, weil wir haben jetzt Luke Littler mit den Statistiken hier beim World Matchplay 2026, 111er Turnierschnitt, wirft 66 180er, das sind 0,62 180er pro Leg. Und dann hatten wir bei den European Championships 2009 Phil Taylor, der einen Turnierschnitt gespielt hat von 111,54 Punkten, der 37 180er wirft, der bei 0,64 180er pro Leg ist, also in sehr vergleichbaren Sphären und Statistiken unterwegs ist, aber das Ganze nur auf 58 Legs im Turnierverlauf spielen muss. Littler auf 107 Legs, also fast doppelt so viele Legs wie Phil Taylor damals, aber es ist schon so ein bisschen vergleichbar. Ich habe viel gelesen zuletzt zu der Littler-Taylor-Van Gerven-Debatte und so weiter. Ich habe Meinungen in alle Richtungen gesehen, dass Leute gesagt haben, wenn Littler damals zu Taylors Zeiten gespielt hätte, würde er hier gar nichts gewinnen. Taylor hätte ihn jedes Mal am Board auseinandergenommen. Ich habe auch Aussagen gelesen, wo gesagt wird, Luke Littler würde Phil Taylor jedes Mal vom Board fegen. Wie stehst du zu dieser Debatte hinsichtlich der Spielstärke der Big Three, könnte man ja sagen, ist Luke Littler jetzt über jeden Zweifel erhaben der beste Dartspieler, der jemals ein Dart in die Hand genommen hat?
Das würde ich so nicht sagen. Also er gehört auf jeden Fall zu den Top Three. Aber ich würde sagen, Taylor und Littler sind ungefähr auf einem Niveau. Weil wenn man eben auch bei Taylor in die Averages schaut und das mit Littler vergleicht, dann sieht man da schon sehr viele Parallelen. Und das ist halt eigentlich ganz spannend, weil die Leute sagen immer, damals war das Niveau schwächer und wird Taylor heute spielen, wird er nicht so viel gewinnen. Aber ich sehe das anders, weil er hatte eben diese Qualität, die heute auch schon gespielt wird, mit den sehr, sehr hohen Averages und wäre ganz spannend zu sehen. Auf jeden Fall.
Du kannst es halt, also man kann es halt von zwei Seiten betrachten und von zwei Seiten verargumentieren. Auf der einen Seite kannst du sagen, vielleicht ist es sogar noch schwieriger, diese absurden Zahlen abzuliefern, wenn du gar nicht so viel Gegenwehr bekommst und quasi nur für dich spielst, um am Ende die Zahlen zu erreichen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kannst du halt verargumentieren, wenn du halt diese Zahlen spielst, kannst du halt trotzdem auch mal eine Partie verlieren, wenn du 110 spielst. Das wäre damals quasi nicht vorgekommen. Und du kannst dir halt kein Off-Spiel erlauben. Das ist halt so, sind die zwei Seiten, von denen man das betrachten kann. Ich tue mich auch noch schwer, das Ganze jetzt irgendwie mit einem Zwischenfazit quasi zu konkludieren. Aber ich glaube, wirklich Sinn macht es, diese Debatte erst in 5 bis 10 Jahren aufzumachen, wenn man sieht, wie Littler bis dahin performt hat. Wenn er aber auf diesem Level weiter performt und wenn er weiter ähnlich viele Titel gewinnt wie jetzt, ich glaube, dann wird es in der Zukunft nur noch eine Antwort auf diese Frage geben.
Ja, definitiv, da gehe ich mit. Also wenn er es so weiterspielt, dann sind eben auch die ganzen Rekorde an Titeln, die Phil Taylor aufgestellt hat mit 16 Mal Weltmeisterschaft und so. Wenn Littler so lange macht, das ist natürlich immer die Frage, denke ich, dann kann er da aber auch schon eine Rolle spielen. Und also das muss man dann, wie du schon gesagt hast, in ein paar Jahren sehen. Aber ich gehe auch mit, dass Littler bald irgendwann bei der Frage die einzige Antwort sein wird.
Eine weitere Frage, die wir im Bezug auf Luke Littler haben aufkommen sehen, ist die Frage nach den Players Championship Finals, denn Luke Littler plant jetzt die 4 Players Championship Turniere, die in UK noch stattfinden werden, mitzunehmen, um sich dann in der Möglichkeit für die Players Championship Finals zu qualifizieren. Er müsste, um den Cut-off zu schaffen, eventuell 2 von den 4 Turnieren gewinnen oder 1 gewinnen und bei den anderen sehr gut ohne Titelgewinn abschneiden und so weiter und so fort. Wenn wir auf Luke Littler schauen, die Players Championship Turniere sind natürlich immer noch mal ein bisschen anderer Schnack als das World Matchplay, weil grundsätzlich kann da auch immer wieder mal alles passieren, gerade auf kürzeren Distanzen und so weiter. Was sagst du, wird er letztendlich wirklich die 4 Players Championship Turniere in UK noch mitspielen? Und wenn er das macht, schafft er es, sich für die Players Championship Finals zu qualifizieren oder nicht?
Also ich denke, er qualifiziert sich definitiv für die Players Championship Finals. Ich gehe davon aus, dass er die ersten 2 mitspielt, guckt, was da läuft. Wenn er beide gewinnt, dann wird er sich die anderen beiden, gehe ich davon aus, vermutlich auch sparen. Wenn das aber nicht der Fall ist, spielt er die anderen beiden auch noch mit. Aber ich sehe da trotzdem keine Gefahr, dass er die Players Championship Finals irgendwie in irgendeiner Art und Weise verpasst. Weil ich glaube, ungefähr so eine Debatte hatten wir letztes Jahr auch. Und dann spielt er eben nach der Jugend-WM die Players Championships und gewinnt da 1 oder 2 sogar. Und war damit dann auch qualifiziert, also da sehe ich keine Gefährdung für Littler.
Okay, dann gehe ich so ein bisschen dagegen, aber finde ich auch gut, dass wir in dem Punkt ein paar unterschiedliche Ansichten haben. Also die Möglichkeit gibt es natürlich, wenn er das World Matchplay-Level hält, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde, die Players Championship Turniere sind schon noch immer so ein bisschen ein anderer Schnack. Wie gesagt, weil es kurze Distanzen sind und da gefühlt fast jeder jeden schlagen kann. Es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende sehr, sehr eng wird, aber ob er es wirklich schafft, wenn es jetzt spitz auf Knopf kommt, nochmal 2 von den 4 Turnieren zu gewinnen. Also ich sehe halt auch irgendwie so ein Szenario, wo er da dann, weiß ich nicht, in einem Boardfinale oder sowas, was er dann eigentlich zwangsläufig gewinnen müsste, irgendwie mit 4-6 gegen Kim Heibrechts verliert oder sowas. Ne? Das kann da halt alles passieren. Ich lasse mich gerne nochmal Lügen strafen und ich lasse mich gerne auch nochmal überzeugen, dass Luke Littler wirklich alles möglich machen kann. Aber ich bin jetzt eher noch so ein bisschen, dass ich sage, boah, also nur noch 4 mögliche, das wird schon sehr, sehr eng. Also ja, schauen wir mal, was passieren wird. Lass uns übergehen von Luke Littler zu Gervin Price und über ihn und seinen Finaleinzug sprechen. Er schlägt hier beim World Matchplay Martin Schindler, Rob Cross, Ross Smith und Gian van Veen. Gerade in dem Halbfinale gegen Gian van Veen fand ich, dass man gemerkt hat, dass Gervin Price es etwas mehr wollte. Ich finde es gut, dass sein Siegeswille wieder da ist. Also er wirkt so ein bisschen mehr jetzt wieder on fire. Auch gegen Ross Smith hat er tolle Darts gezeigt. Und ja, gerade auch im Finale macht er es ja gegen Littler nicht verkehrt. Ne? Also 105 Punkte ist aktuell ziemlich nah dran am A-Game von Gervin Price. Und nach dem Turnier gab es dann auch wieder die typische Gervin Price-Aussage, die dann mal wieder so ein bisschen für Furore sorgt, wo er dann sagt, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich nächstes Jahr überhaupt die Premier League spielen will. Jetzt, wo ich hier Großvater werde und so weiter, muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt in meinen privaten Kalender reinpasst.
Ja, diese Diskussion haben wir ja eigentlich jedes Jahr von vielen Spielern, die für die Premier League in Frage kommen. Aber ich denke, Price wird das machen. Also er liebt die Bühne und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er eingeladen wird, dass er absagt.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also vor allem, es ist das eine, dass er die Bühne liebt, aber zum anderen liebt er natürlich auch das Preisgeld und die große Präsenz und Strahlkraft, die dann halt auch die Premier League bringt. Ne? Also natürlich ist das auch mit dem Preisgeld relativ hoch dotiert, aber zum anderen ist natürlich halt die Premier League auch für Sponsorenverträge, für Social Media und so weiter und so fort, ist das halt auch ein super wichtiger Faktor. Ne?
Ja, genau. Und ich persönlich glaube auch, die Spieler setzen sich in die Interviews und sagen sowas einfach, damit sie vielleicht nochmal mehr an Aufmerksamkeit bekommen, was so Debatten und so angeht. dass sie einfach ein bisschen in der Öffentlichkeit polarisieren wollen und dann für sich irgendwie da was Positives rauszuschlagen. Auch wenn das bei solchen Interviews, finde ich, immer schwierig ist.
Gervin Price hatte in einem anderen Interview vor dem Finale ja auch gesagt, dass er das Gefühl hatte, die anderen Spieler würden es Littler manchmal zu einfach machen und nicht genügend Gegenwehr bieten und so weiter und so fort. Wir wissen alle, dass Gervin Price mal eine Phase hatte, wo er Luke Littler ein bisschen gefährlich werden konnte in den Partien. Die ist jetzt aber auch schon seit geraumer Zeit vorbei. Siehst du Gervin Price in den nächsten Monaten in irgendeiner Rolle, wo er einer von den wenigen sein kann, die Luke Littler dann auch wirklich mal gefährlich werden? Oder ist das eine Rolle, die aktuell vielleicht in Klammern nur in Ausnahmefällen einem Luke Humphries vorgesehen ist?
Ich sehe da noch zwei, drei andere Spieler in der Position. Price zähle ich aber auch dazu, auch wenn sich das natürlich jetzt die letzten 10 Partien sind, glaube ich, die Littler jetzt gegen Price gewonnen hat. Das brennt sich natürlich auch im Kopf von so einem Price ein. Gar keine Frage, aber ich glaube, der ist mental so stabil und weiß auch, dass er so eine Winning Streak mal gegen den Luke Littler hatte. Und ich denke, das kann schon passieren, definitiv.
Wer sind deine zwei, drei Namen, die du da noch mit reinwirfst? Wenn ich raten müsste, dann sage ich, Wessel Nyman ist für dich bestimmt damit drinne. Dann, ja, jetzt sage ich, Johnny Clayton ist damit drinne.
Ja, also die beiden treffen es ganz gut und ich finde auch, Gary Anderson zähle ich noch dazu.
Okay, ja.
Gerade wenn der nochmal sein Scoring in den Griff kriegt und dann die Doppel ausnutzt, wie er es in der ersten Runde bei Matchplay getan hat, dann sehe ich den da auch in einer guten Position. Ich hatte mich eigentlich schon auf das Halbfinale gefreut zwischen Gary und Littler, auch so ein kleines Generationenduell. Hat Dirk dann am Ende so ein bisschen kaputt gemacht, aber das sind auf jeden Fall die drei Namen, die ich da noch sehe, die Littler gefährlich werden können in naher Zukunft.
Lass uns über das Halbfinale bzw. über die Halbfinalisten sprechen. Du hättest dir Gary erhofft. Ich habe mir Dirk van Dijvenbode erhofft, weil ich dann am Ende doch gar nicht so verkehrt dastand mit meinen Halbfinal-Calls, die ich vor dem Turnier abgegeben hatte. Littler, Dirk van Dijvenbode, Gervin Price und Wessel Nyman. Am Ende wissen wir alle, Wessel Nyman wurde es nicht. Rian van Veen hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht bei diesem Turnier. Dass er es natürlich potenziell kann, wissen wir. Aber es war halt einfach nicht mehr so konstant sehr gut, seit er da seine Nierensteine hatte und generell, ich sag mal, in diesem Jahr unterwegs war. Ich glaube aber, sowohl für Rian van Veen als auch für Dirk van Dijvenbode, für beide war dieses Halbfinale unfassbar wichtig. Gerade Stichwort Selbstvertrauen, Stichwort Confidence. Van Veen war übrigens sogar dann nur noch den einen Sieg gegen Gervin Price davon entfernt, die Nummer 2 der Welt zu werden.
Ja, also ich glaube, das tut sogar Gian ein bisschen gut, jetzt nicht unbedingt sofort die Nummer 2 der Welt zu sein, weil da müsste er in 2 Jahren ja WM und jetzt das World Matchplay Finale wäre es ja dann gewesen, verteidigen. Das wäre dann sehr viel Preisgeld, sehr viel Druck und Druck macht natürlich immer was mit dem Spieler und deshalb finde ich es eigentlich sogar ganz gut, so wie es gekommen ist, dass Gian die 3 bleibt. Und dann in den nächsten 1-2 Jahren da nochmal auf Angriff gehen kann.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es halt auch relativ irrelevant, ob du die Nummer 2 oder die Nummer 3 bist. Hauptsache, du bist nicht die Nummer 4 und triffst Luke Littler vor dem Finale. Also ich glaube, das ist halt der eine große Punkt. Genau, sprechen wir über die Order of Merit und die Veränderungen, die sich dort abgezeichnet haben. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, Rian van Veen hätte die Nummer 2 der Welt werden können, wurde er am Ende nicht. Er bleibt die 3 bei knapp 1 Million Pfund Preisgeld. 10.000 Pfund vor ihm steht Luke Humphries als Nummer 2 der Welt jetzt. Die beiden trennt nicht mehr viel. Und etwas mehr trennen Luke Humphries und Luke Littler dann, denn Luke Littler steht bei über 3 Millionen Pfund Preisgeld, 3.143.500 Pfund, um ganz genau zu sein. Es ist wirklich ein absurder Wert und spiegelt den Klassenunterschied zwischen Luke Littler und dem Rest wieder. Gervin Price ist jetzt die Nummer 4 der Welt, dann kommen Johnny Clayton und James Wade. Maaike van Gerwen ist nur noch die Nummer 7, steht sogar nur noch knapp 4000 Pfund vor Josh Rock, der auf der 8 steht. Wessel Naiman macht einen Platz gut, ist jetzt die 13. Dirk van Dijvenbode springt 5 Plätze hoch, jetzt die Nummer 23. Auch Nico Springer macht 3 Plätze gut, ist jetzt die Nummer 39. Gar nicht mehr so weit weg von den Top 32, sind aber trotzdem noch 89.000 Pfund bis zu dieser Schwelle, die man natürlich erstmal einspielen muss. Ich finde, eine Sache ist bietet die meiste Diskussionsgrundlage, wenn man hier jetzt auf die Order of Merit schaut, und das ist Michael van Gerwen. Was fangen wir mit Michael van Gerwen an? Wo geht's da hin mit ihm?
Ja, also wie der Trend auch bestätigt, erstmal sehr negativ, weit runter. Das finde ich sehr schade, weil ich feiere van Gerwen auf der Bühne, auch wenn es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so dieser Prime van Gerwen war, auch von der Körpersprache, wie er sich gegeben hat. Aber ich wünsche ihm, dass er jetzt demnächst wieder besser in Form kommt und dann gute Ergebnisse einfährt und wieder hochkommt in der Weltrangliste, weil ja, der Downfall ist halt schon extrem, ne?
Du wünschst es ihm oder glaubst du auch dran?
Ich glaube nicht dran, ganz ehrlich. Einfach aus dem Grund, er spielt aktuell zu unkonstant und nutzt Momente nicht, lässt viel auf Doppel liegen, und die anderen Spieler haben natürlich alle Bock gegen ihn, wollen sich auch in einer gewissen Art beweisen, und deshalb, boah, es wird sehr schwer, wenn dann mit einem guten WM-Ergebnis.
Dann schauen wir mal, was Michael van Gerwen so bringen wird. Wir setzen jetzt einmal den Haken hinter das World Matchplay der offenen Kategorie und sprechen dann jetzt über das Women's World Matchplay. Da muss man sagen, am Ende ist fast alles gekommen, wie prognostiziert. Bo Greaves gewinnt. Wir haben vorher gesagt, wenn es dann eng werden wird, entweder gegen Gemma Hayter oder gegen Fallon Sherrock. Am Ende wurde es gegen beide eng. Bo Greaves gewinnt erst klar mit 5-1 gegen Kirsi Vinikainen, dann mit 5-4 gegen Gemma Hayter. Gemma Hayter hatte sogar den Anwurf zum Match, kann das nicht durchbringen, steht auf 85 Punkten Rest im Decider, als Bo Greaves die 104 Punkte checkt. Und im Finale, da gewinnt Bo Greaves dann mit 6-5 gegen Fallon Sherrock, checkt 56 Punkte, als Sherrock bei 58 Punkten Rest steht. Also das hätte dann auch wirklich am Schluss, wenn sie diesen letzten Dart auf die Doppel-10 nicht nutzt, in die ganz andere Richtung gehen können. Und danach, finde ich, haben wir so ein bisschen was gesehen, was wir bei Bo Greaves vorher noch nicht gesehen haben. Und das war ihr Jubel. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist der Einfluss der Tour, wo sie jetzt ein halbes Jahr lang unterwegs ist, weil bislang war sie immer so sehr bescheiden, hat sich einfach so sehr gefreut, gegrinst und so, und hier haben wir dann wirklich mal einen Schrei, einen Roar von Bo Greaves gesehen nach diesem letzten Dart.
Ja, hat mich auch gewundert, einfach, wie du schon gesagt hast, vorher war sie immer ganz ruhig, aber ich stimme dir da auch komplett zu, dass das der Einfluss der Tour ist, weil sie will sich ja jetzt auch so unter den Frauen in einer gewissen Art beweisen, dass sie die einzige Frau mit einer Tourcard ist aktuell und damit sich von dem Rest ein bisschen abhebt. Und ich glaube, das macht ihr dann bei solchen Turnieren auch einen gewissen Druck, dass sie es den Leuten zeigen will, dass sie sich beweisen will. Und wenn sie dann halt zweimal Decider spielt, dann kann man das natürlich komplett verstehen, dass da dann gewisser Druck abfällt und dass sie dann halt auch mal so einen emotionalen Ausbruch hat.
Sie war halt die haushohe Favoritin, und das hat jeder quasi von ihr in gewisser Weise erwartet, dass sie das Ding hier gewinnen wird. Sie gewinnt jetzt auch das dritte Mal von den letzten 4 Austragungen. Für den Sieg bekommt sie 15.000 Pfund, einen Startplatz beim Grand Slam of Darts in diesem Jahr und bei der WM im nächsten Jahr. Ich denke mal, der Grand Slam Startplatz wird ihr schon sehr wichtig sein. Das ist definitiv das, wo sie am meisten von diesen drei Gewinnen drauf geschielt hat. Der Startplatz für die WM ist für sie natürlich zu vernachlässigen. Ich meine, sie ist in der bereinigten Pro Tour die Nummer 4, wenn es ums WM-Race geht. Also viel klarer könnte es da nicht sein. Abseits von Bo Greaves fand ich aber auch den Auftritt oder die Auftritte von Fallon Sherrock echt gut. Also ich finde, bei Fallon Sherrock hat man so einen gewissen Siegeswillen wieder gesehen. Also auch im Finale, dass sie es wollte und auch davor, als sie im Halbfinale Lisa Ashton mit 5-1 klarschlägt. Also ich glaube, das wäre was, auf das wir uns alle freuen könnten, wenn Bo Greaves da nicht mehr so, ich sag mal, ganz solo unterwegs ist und alles abräumt, sondern eben auch Fallon Sherrock wieder so ein bisschen in den Tritt findet, um ihr Gegenwert zu leisten.
Definitiv. Sie spielt sehr, sehr gute Partien. Auch den Decider gegen Greaves spielt sie ja eigentlich gut. Ich glaube, kommt da mit einer 43 oder so rein und spielt dann 180, 140. Also das war schon sehr, sehr gut, wie sie auch die Momente nutzt, nimmt fast alles auf die Doppel mit. Das war schon sehr, sehr abgeklärt, auf jeden Fall.
Soweit zum Women's World Matchplay. Lass uns dann jetzt die Karte ein bisschen weiter verschieben und wir springen nach Hildesheim zur Next Gen, zu den Turnieren 11 bis 12. 4 Events sind's da noch bis zum Cut-Off und da wirst du uns jetzt natürlich auch ein bisschen in die Eindrücke von vor Ort mit reinnehmen können. Gespielt wird am Samstag der FL Cup Modus, am Sonntag Double In, Double Out. Grundsätzlich einmal jetzt schon die Frage zu den Modi. Sind das Modi, die du gerne magst oder spielst du jetzt lieber Master Out und 170?
FA Cup finde ich geil, einfach weil es vor jeder neuen Auslosungsrunde so ein Nervenkitzel ist. Double In, Double Out gehe ich mit gemischten Gefühlen rein. Die Doppelquote ist nicht meine Stärke. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da Touch hat, dann geht das auch, dann kommt man gut rein und so weiter, aber ich persönlich finde, Master Out ist der beste von den ganzen neuen Modis, neben FA Cup natürlich. Einfach, weil es da so viel unterschiedliches Zeug gibt, was du alles machen kannst. Das finde ich schon sehr geil und 170, na, ist jetzt nicht so mein liebster Modus.
Das hast du diplomatisch ausgedrückt. Wenn du sagst, gerade Master Out oder sowas gefällt dir ganz gut, gehst du dann im Training auch, ich sag mal, vorher eine Woche lang in das Training für Master Out und übst dann nochmal explizit die Checkout-Wege für Master Out?
Ja, also ich spiele dann halt relativ viel Skolia eigentlich immer, spiele dann Master Out und dann spiele ich einfach die Wege, die mir einfallen, brenne mir die dann kurz ein und dann mache ich es im Turnier auch so, außer ich stehe da, gucke auf die Zahl und mir fällt was Neues ein, dann wird das halt auch mal ausprobiert. Also da bin ich, würde ich sagen, relativ frei, was das angeht. Da mache ich mir wenig Kopf eigentlich um die Checkout-Wege.
Beim Turnier Nummer 11. Am Samstag gewinnt am Ende Mika Donnewehr mit 6-1 gegen Jamie van de Werd im Finale. Es ist der erste Next-Gen-Titel für Mika. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf abgespeichert, dass da in den letzten Jahren oder im letzten Jahr bestimmt schon was gegangen wäre, weil er dann auch so souverän in der Super League unterwegs war. Aber tatsächlich sein erster Titel. Für Jamie ist es das Finale Nummer 6 in diesem Jahr, wirklich absolut unfassbar, zu was für einem Dauerbrenner sich dieser Mann etabliert hat. Ja, vielleicht kannst du zu den beiden Spielern auch aus deiner, ich sag mal, Spielerperspektive nochmal drei Worte verlieren.
Ja, Mika spielt in den letzten Wochen einfach super konstant. Also das ist geisteskrank, was der Mann da im Moment abliefert mit seinen 18 Jahren, trainiert jetzt auch sehr, sehr viel mit Liam Lawrence, das zeigt sich dann halt auch in den Spielen, spielt sehr, sehr viel 90 und Jamie ist halt einfach die Konstanz auf der Next Gen in Person. Also was der Mann dieses Jahr da abreißt, ist halt einfach nur geisteskrank. Das ist für mich so ein bisschen der Luke Littler der Next Gen.
Hast du aber sehr hoch gegriffen.
Ja, aber ich meine, er gewinnt nicht viel, nur ein Turnier, aber trotzdem 5 oder 6 Finals und ich glaube 2-mal im Halbfinale raus oder so, das ist brutal. Vielleicht dann nicht Luke Littler, aber trotzdem sehr, sehr, sehr konstant und gut, definitiv.
Im Halbfinale bei diesem Turnier standen Daniel Klose und Kevin Troppmann, für die es mit dem Finaleinzug nicht gereicht hat. Paul Krone, der geht im Viertelfinale raus mit 0-5 gegen seinen Kontrahenten Daniel Klose. Und für dich war der Tag etwas früher schon vorbei in der ersten K.O.-Runde. Ein 1-4 gegen Patrick Schwab steht hier am Ende. Nimm uns auch noch mal ganz kurz in diesen Tag aus deiner Sicht mit rein.
Ja, als ich die Auslosung für die Ligaphase gesehen habe, dachte ich mir schon, geht einfacher. Also ich hatte mit Luca Limburg, Kilian Hohenstedt und Finn Kuciak definitiv drei sehr, sehr starke Gegner für die Ligaphase. Gewinn dann gegen Luca Limburg mit ein bisschen Glück 3-1. Gegen Kilian Hohenstedt führe ich 2-0 und krieg's Spiel dann nicht zu. Am Ende spielt das dann halt gut unentschieden. Und dann hatte ich halt im dritten Spiel gegen Finn Kuciak schon einen gewissen Druck, dass ich das Spiel gewinnen muss, um überhaupt weiterzukommen. Konnte mit ein bisschen Glück, gehört auch dazu im Dartsport, das 3-1 machen und weiterkommen. Und dann gegen Patrick Schwab dachte ich, könnte eine sehr ausgeglichene Partie werden. Aber er spielt halt mit knapp 90 Punkten im Schnitt einfach brutal, lässt mir keine Chance. Und bin halt verdient damit in der Runde der letzten 128 ausgeschieden.
Am Folgetag ging es für dich auch in der Runde der letzten 128 raus mit 3-4 gegen Christopher Tonders. Vielleicht rollen wir dieses Turnier quasi jetzt genau andersherum aus. Willst du da vielleicht direkt nochmal mit anschließen, wie es bei dir am Sonntag lief, hier ja dann das etwas knappere Ausscheiden für dich?
Ja, also war im Prinzip fast gleich. Starte mit 2 Unentschieden in den Tag, hab dann das letzte Spiel gegen Elias Kulik, wusste auch wieder, muss das gewinnen. Schaffe ich auch mit ein bisschen Glück, weil Elias im Moment sehr zu kämpfen hat, das tut mir sehr leid für ihn, aber war in dem Fall ein bisschen Glück für mich. Dann kommt die Auslosung, Christopher Tonas, ich wusste, wird nicht leicht. Spielt dann eigentlich sehr gut runter, mit meinen Anwürfen, stehe dann zweimal nach 15 Darts auf 40 im Decider und auf 56 zum Break. Komm beide Male nicht dran, später dann halt gut runter. Tat sehr, sehr weh, weil es ein gutes Spiel von uns beiden war, mit knapp 75 Punkten im Schnitt von mir, aber macht er gut, behält dann am Ende die Nerven und ist auch wieder ein bisschen verdient, würde ich dann sagen.
Christopher Tonders, der im weiteren Turnierverlauf dann auch noch den Vortagessieger Mika Donnewehr rausnimmt. Am Ende paaren sich im Finale Liam Mendel-Lawrence und Kimi Seemann. Also du hast es angesprochen, Mika Donnewehr, der mit Liam trainiert, der ja da Positives von ziehen kann, aber sicherlich auch sein Trainingspartner, der hier am Ende seinen ersten Next-Gen-Titel einfährt mit 6-3. Auch da musste ich gucken und hatte schon fast im Hinterkopf, dass Liam auch schon auf der Next Gen erfolgreich gewesen sei. Aber auch das war nicht der Fall. Wir hatten da ja tolle Runs von ihm im letzten Jahr kurz vor dem Super League Cut-Off, als er dann nochmal ein Wochenende wirklich richtig aufgefahren hat und sich dann auch nochmal für die Super League qualifiziert hat. Glückwunsch also nach Bayern für diesen Sieg an Liam Mendel-Lawrence und auch ja nach Bayern können wir schauen für seinen Finalisten, seinen Gegner, den er dort hatte, Kimi Seemann, mit dem, so kann man auch sagen, vielleicht erstem Ergebnis Lebenszeichen dieses Jahr auf der Next Gen.
Ja, definitiv. Er spielt immer sehr, sehr gute Darts, hohe Averages, verliert dann oft sehr unglücklich. Die Gegner spielen auch immer sehr, sehr gut gegen ihn, muss man auch dazu sagen. Und jetzt konnte er die Spiele dann halt mal ziehen gegen einen Lenny, gegen einen Paul und steht dann halt auch verdient im Finale. Macht damit sehr, sehr viel Preisgeld in der Rangliste gut, steht damit jetzt, glaube ich, auf Platz 14 oder 15. Also hat sich durch diesen Finalrun sehr, sehr weit im Kampf um die Super League nach vorne gespielt in diesem Jahr.
Daniel Klose, der erreicht das Back-to-Back-Halbfinale, ebenfalls im Halbfinale Lenny Schlüter, einer von deinen Konsorten. Paul Krone geht im Viertelfinale raus mit 4-5 gegen eben Lenny Schlüter und ansonsten der Führende der Rangliste Jamie van de Werd bereits in den Top 64 ausgeschieden mit 1-4 gegen den späteren Sieger Liam Mendel-Lawrence und daraus ergibt sich Stand jetzt nach 12 von 16 Events, zwei Wochenenden sind es noch, die gespielt werden, folgende Ausgangslage für die Super League. Stand jetzt wären qualifiziert über die große Order of Merit Jamie van de Werd, Daniel Klose, Paul Krone, Mika Donnewehr, Liam Mendel-Lawrence, Jan Schmidt, Florian Preis, Patrick Tringler, Patrick Reisenegger, René Adams, Carsten Hoffmann, Finn Behrens, Kevin Jusen, Kimi Seemann, Pascal Virotius, Kevin Troppmann und über die Jugendrangliste Lenny Schlüter, Luca Wolf, Finn Prokop und Kilian Hohnstedt. Wenn du darauf schaust, sagst du dann jetzt direkt Stop the Count nehme ich. Wäre das eine Super League von der Besetzung, auf die du richtig Bock hättest?
Ja, definitiv. Also weil fast unsere ganze Reisegruppe ist halt Stand jetzt qualifiziert mit Finn Behrens, Lenny Schlüter, Kilian und mir. Nur so ein bisschen außen vor halt Merli Nikolaus, aber ich hätte Stand jetzt richtig Bock auf die Woche, wäre richtig geil. Aber wie du schon gesagt hast, sind noch zwei Wochenenden zu gehen. Da muss performt werden, gerade für uns in der Jugendrangliste ist es aktuell sehr, sehr eng und es drängen, glaube ich, knapp 200 Euro und das wird noch hart.
Wie genau gehst du dann jetzt in diese letzten beiden Wochenenden rein? Also du hast schon gesagt, dass es sehr eng ist. Ich meine, du standest jetzt ja bis vor diesem Wochenende auch in dem Cut-off über die große Order of Merit drinne. Gehst du da eher, ich sag mal, in so einem, also natürlich willst du die Super League Quali schaffen, das ist ja überhaupt gar keine Frage, aber gehst du da eher in so einem Angriffsmodus rein, dass du sagst, ich möchte jetzt zurück in die große Order of Merit, darüber möchte ich es klar machen, oder denkst du eher so ein bisschen defensiver, dass du sagst, ich will es hier von mir aus auch in der Jugendrangliste verteidigen und am Ende, selbst wenn ich da als Vierter reinkomme, ist mir das komplett egal, Hauptsache ich bin dabei.
Also über die Großrangliste wäre natürlich gut, aber ist im Prinzip egal, solange man sich qualifiziert. Ich probiere mir da einfach so wenig wie möglich Druck zu machen, einfach spielen, gucken, was geht. Ich kann es dann eh nicht mehr ändern. Und wenn es der vierte Platz in der Jugendrangliste ist, dann ist mir das sowas von egal, weil dann habe ich mich qualifiziert, bin dabei und ist dann halt ein neues Turnier, die Super League, da kann dann alles gehen für jeden und mal schauen.
Luca, du bist jetzt 17 Jahre alt. Ich habe es vorhin schon gesagt, vor drei Wochen erst 17 geworden. Also einer von den, einer der jungen deutschen Nachwuchsgarde. Wann war deine erste Berührung mit dem Dartsport?
Puh, da muss ich überlegen. Ich glaube, das war, korrigiere mich gerne, das Jahr 2021, als Clemens gegen Ratajski bei der WM dieses knappe Spiel hatte, wo die beide sehr viel Double Trouble hatten.
WM 2021.
Genau.
Also müsste dann noch im Jahr 2020 gewesen sein.
Ja, da habe ich dann das erste Mal Darts geschaut. Hat mir gefallen. Ich dachte mir, wenn das die größte Bühne des Darts ist, was machen die da? Das war mir zu dem Zeitpunkt ja gar nicht bewusst. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ein Board geschenkt bekommen, habe dann angefangen zu spielen. Dann lief es immer besser und dann im Urlaub ein paar Bekanntschaften gemacht zum Verein, dann zum Turnier gefahren und dann habe ich einen Vertrag in die Hand gedrückt bekommen und seitdem Ligaspiele und Turniere und einfach schauen, was geht.
Das heißt, deine erste Partie, die du gesehen hast, um zum Dartsport zu kommen, an die du dich erinnerst, war wie bei mir auch eine Gabriel Clemens Partie.
Welche war es bei dir?
Komplett random gegen John Henderson damals bei der WM.
Aha.
Das müsste noch zwei Jahre davor gewesen sein, warte mal.
Okay,
Clemens Henderson bei der WM. Ich schaue ganz kurz nach. Das war die WM 2019, genau 2018 haben die dann, wie gesagt, gegeneinander gespielt. War eine Niederlage für Gabriel Clemens, 2-3. Und absolut random, dass das meine erste Partie war. Aber ich sag mal, bei dir ist es auch eine Gabriel Clemens Partie.
Ja, da verbindet uns ja was, ne? Also
ja, definitiv.
Ist schon geil, dann den jetzt vor vier Wochen, als er seinen ersten Titel geholt hat. Also war dann schon auch geil zu sehen, so der Spieler, mit dem man dann halt auch so ein bisschen angefangen hat, dass der sich dann jetzt auch belohnt, hat mich schon gefreut auf jeden Fall.
Das erste Mal spielerisch aufgefallen bist du mir bei der MyDartCore Championship im letzten Jahr, als du in der Gruppenphase 100 Punkte im Schnitt gespielt hattest und danach dann auch in einer engen Partie gegen Leon Weber auf dem Streamingboard in der Runde der letzten 32 ausgeschieden bist. Du hattest, glaube ich, ein paar Wochen vorher dein Next-Gen-Debüt gegeben, als du gerade 16 Jahre alt geworden bist. Auf was schaust du seither in deiner jungen Karriere als Höhepunkt zurück?
Ja, definitiv die 100 Punkte im Schnitt bei der MyDartCore Championship. Also das war so das erste Mal, dass ich im Turnier 100 plus gespielt habe. War schon ein besonderer Moment und einfach komplett random. Aber ich denke, die Q-School Final Stage ist ein großer Erfolg, den man verbuchen kann, weil es da ja auch nicht so schlecht lief mit 3 oder 4 Punkten, die ich holen konnte. Das Next-Gen-Halbfinale in Kalka am Anfang des Jahres oder auch DevTour-Achtelfinale, wie du es am Anfang schon gesagt hast, das sind schon so Sachen, auf die ich schon stolz bin.
Wie blickst du generell so, ich sag mal, auf die Development-Tour? Ich meine, du hast jetzt schon das eine Achtelfinale gespielt, stehst jetzt mit 1000 Pfund aktuell auch in einer sehr guten Ausgangslage für die Jugend-WM. Ist das auch ein klar erklärtes Ziel von dir, die Jugend-WM zu schaffen?
Ja, also am Anfang des Jahres habe ich mir einfach nur 2 Ziele für das Jahr gesetzt. Das war die Super League zu erreichen und die Jugend-WM. Bei beiden sieht es ja aktuell nicht so schlecht aus. Und die Development-Tour ist für mich immer ein Auf und Ab der Gefühle. Also sehr, sehr oft sehr, sehr unglücklich verloren. Dann letztes Wochenende, super Wochenende gehabt, 800 Pfund da eingespielt am Preisgeld, was mich in die Superlage versetzt hat. Also Development-Tour ist für mich einfach nur nervenaufreibend.
Was würdest du sagen, was dich als Spieler ausmacht?
Ja, boah, ist gar nicht so einfach die Frage. Ich würde sagen, mir sagen viele, dass ich immer sehr, sehr gelassen aussehe am Board, wenn ich spiele, dass mich nicht so viel interessiert. Und schon ab und zu mal Emotionen einsetze, ob es jetzt eine Faust sei oder ein leises Kaman oder so. Also das würde ich sagen, sind so meine Signatures, wenn man das so nennen möchte.
Und bist du auch gelassen an Bord oder siehst du es nur für Außenstehende aus?
Mal so, kommt drauf an, wie der Spielverlauf ist. Also es gibt Partien, da bin ich die Ruhe selbst, aber dann gibt es auch Partien, wo ich mir denke, Luca, was machst du hier?
Hast du ein Vorbild im Dartsport, zu dem du aufschaust, an dem du dich orientierst, bei dem du dir was abschauen möchtest?
Rob Cross ist mein Lieblingsspieler. Frag mich nicht, warum, ich kann es nicht genau sagen, aber ich feiere ihn einfach.
Von seiner Art und Weise oder wie? Also weil Rob Cross, ich kenne genau noch eine weitere Person, die sagt, Rob Cross ist mein Lieblingsspieler. Ansonsten ist es jetzt nicht der Common Call, muss man sagen.
Ja, definitiv. Ich feiere ihn einfach von seiner Art und Weise, wie er so ist, wie er sich auf der Bühne gibt. Dieses emotionale, gelassene und ich mag das einfach. Ich feiere es, ihm zuzuschauen. Ich finde auch seinen Wurf geil, auch wenn ich viele kenne, die sagen, der Wurf ist absolut nicht mein Fall, aber ich mag es, ihm zuzugucken.
Du hast eben gerade schon gesagt, deine Ziele für dieses Jahr, die du dir gesteckt hast, sind die Super League und die Jugend-WM. Da sieht's ja aktuell, wie gesagt, für beides gut aus. Wenn wir so ein bisschen längerfristig schauen, was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Ich meine, du stehst jetzt wirklich noch ganz am Anfang deiner Karriere und es kann sich gerade bei jungen Spielern wie dir noch so unfassbar viel tun und verändern. Aber wo siehst du dich selbst, wenn du es jetzt beantworten musst, was du ja musst, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren? Eher in einem festen Beruf mit Darts als Hobby oder wirklich, ich sag mal, als jemand, der alles auf die Karte Darts setzt?
Das ist auch eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, aber ich würde sagen, in 5 Jahren ist dann Ende Ausbildung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch eher Dart als Hobby ist und dann, dass ich dann vielleicht nach der Ausbildung angreife, aber das macht sich in 2-3 Jahren davon abhängig, auf welchem Niveau ich dann spiele, nachdem ich hoffentlich voraussichtlich mein Abitur in 2 Jahren geschafft habe. Und dann bin ich 19 Jahre alt, dann mal schauen, wie das Niveau ist und wie der weitere Verlauf ist.
Du hast es gerade gesagt, du bist dann an deinem Abi dran, du gehst noch zur Schule. Der Tag ist sicherlich häufig auch voll und durchgetaktet. Wie sieht das bei dir mit dem Training aus? Wie viel Zeit räumst du dir dafür ein? Wie professionell, in Anführungsstrichen, gehst du das Ganze an?
Kommt immer auf meine Motivation an. Also ich habe da jetzt keine festen Trainingsroutinen oder so. Wenn ich wirklich Bock habe, dann stehe ich 2-3 Stunden an der Scheibe, spiele Skolia mit Kollegen, alles drum und dran. Aber so eine halbe Stunde nehme ich mir schon pro Tag und dann einfach auf die Scheibe werfen, auch wenn es das nur ist. Einfach um meinen Wurf beizubehalten, dass sich da nicht viel ändert. Und dann läuft das schon.
Dann eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Es gab jetzt vor wenigen Tagen, Wochen die Ankündigung für die neue Turnierserie der PDC Europe, die PDC Europe Startserie. Wie schaust du als Spieler da drauf? Vielleicht auch als jemand, der jetzt, sagen wir es mal vorsichtig, der nicht unbedingt den geografisch besten Wohnort hat, um möglichst viele Turniere dieser Serie einfach mitspielen zu können. Wie schaust du darauf? Ist das was du trotzdem spielen willst?
Eigentlich nicht, weil ich finde das ganze Format sehr, sehr kritisch. Einfach aus dem Grund, so Spieler wie ich zum Beispiel juckeln dann 2-mal für die Next Gen nach Österreich. Spielen da, das sind dann auch lange Reisen und Kosten, die wir auf uns nehmen. Und dann haben Leute durch diese neue Serie die Chance, an der Super League teilzunehmen, die nicht ein Next-Gen-Turnier gespielt haben. Und das hat jetzt nichts mit meiner geografischen Lage oder so zu tun, sondern ich finde, das hätte man am Anfang des Jahres kommunizieren sollen und nicht jetzt mittendrin, weil dann hätten sich vielleicht auch viele Spieler die langen Reisen gespart und einfach nur die PDC Europe Start gespielt. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich vermute, weshalb die PDC Europe das erst jetzt veröffentlicht hat.
Angenommen, es wäre zum Start des Jahres gewesen, hättest du dann die Österreich-Wochenenden geskippt?
Wahrscheinlich nicht. Einfach auch aus dem Grund, weil bei uns im Umkreis von 30 Kilometern, glaube ich, kein Verein ist, der an der Serie teilnimmt. Das nächste von der Distanz ist 1 Stunde von mir entfernt mit dem Auto. Das ist dann halt natürlich auch nicht immer so einfach, gerade weil ich noch 17 bin und nicht allein Auto fahren kann, ist das dann immer schwierig mit Begleitpersonen und so. Also ich denke, ich hätte trotzdem alles auf die Next Gen gesetzt, aber man hätte sich als Spieler nicht unfair behandelt gefühlt in dem Fall, würde ich sagen.
Nehmen wir das als Schlusswort für diesen Interviewteil. Schauen jetzt noch einmal ganz kurz auf das, was uns diese Woche noch erwarten wird. Wir haben am Dienstag und Mittwoch in Hildesheim die Players Championship Turniere 25 und 26, haben dabei ganze 20 Absagen von den Tourkarteninhabern, also wirklich eine ordentliche Menge, darunter unter anderem Luke Littler, Luke Humphreys, Gervin Price, Johnny Clayton, James Wade, Josh Rock, Stephen Bunting, Danny Noppert, Gary Anderson, Ryan Searle, Nathan Aspinall, Rob Cross und so weiter. Insgesamt sagen 10 der Top 12 Spieler der Welt ab, also wirklich eine ganze Absagentirade. Das hat aber auch zur Folge, dass Daniel Klose und Florian Price als Nachrücker mit dabei sind. Und ansonsten haben wir am Donnerstag dann noch die European Tour Qualis für Antwerpen und Basel für die Tourkarteninhaber. Und Freitag haben wir die Development Turniere 16 bis 20 in Hildesheim am Start. Ich nehme an, für dich sind es jetzt nur 5 schnelle Tage oder 4 schnelle Tage zu Hause und dann geht's wieder zurück nach Hildesheim, korrekt?
Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Und so viel kann ich auch schon mal sagen, nicht nur nach Hildesheim, weil wir begeben uns danach mit unserer Reisetruppe sofort in Urlaub und dann steht halt auch schon wieder Sindelfingen an. Also das werden dann jetzt 4 Tage noch zur Erholung. Ich meine, der Urlaub ist auch eine Erholung, aber dann 10, 14 Tage nicht zu Hause, nur mit den gleichen Leuten unterwegs. Aber ich hab Bock.
Ja, hört sich doch nach was an, was man generell, aber auch mit 17, glaube ich, ganz gerne macht, was dann doch auch eine ganz coole Sache ist. Ich meine, Dartspielen ist was, was du super gerne machst, dann noch mit Leuten, mit denen du gerne was machst, in Urlaub fahren, also könnte doch schlechter sein.
Ja, definitiv.
Hast du dir ein konkretes Ziel für dieses Wochenende gesetzt?
Einfach Spaß haben, weil ich stehe gut da, wenn ich mir da jetzt zu viel Druck mache. Ich muss noch 200-400 Pfund holen, bis ich fast safe bin für die Jugend-WM. Dann kann das auch mal ganz schnell zum Bottle werden. Deshalb will ich einfach nur Spaß haben. Death Tour ist generell einer meiner Lieblingsturnierserien, weil du spielst sofort Single K.O., du musst. Deshalb, die Wochenenden sind immer geil und hab einfach Spaß und guck, was geht.
Dann halten wir das doch mal so und schauen, was gehen wird. Die nächste Folge hier bei Checkout kommt dann nächste Woche Montag wieder. Da ist Kevin dann auch aus dem Urlaub wieder da und wir melden uns in der gewohnten Konstellation. Jetzt erstmal bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Luca, für deine Zeit, für diese Podcastaufnahme. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde sagen, gerne wieder dann irgendwann mal.
Ja, definitiv. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ich denke, man hört sich.
So machen wir's. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.